Ja, was war das für ein Wahnsinnsspiel am Freitag in Wiesbaden? RWE gewinnt 4:3 in der Nachspielzeit, fiel das letzte Tor. Es war wirklich spannend bis zur letzten Sekunde. Wir gehen alle Aspekte dieses Spiels durch, sprechen darüber, wie die Neuzugänge, die zum ersten Mal in der Startelf waren, so eingeschlagen haben. Außerdem sprechen wir in dieser Folge unseres RWE-Talks über das Dauerthema, die Stürmersuche. Und wir machen einen kleinen Abstecher in die Bezirksliga.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Böcker, ich bin Redakteurin in der Essener Lokalredaktion der WAZ. Freue mich richtig, dass ich heute mal wieder hier bin mit dieser Premium-Besetzung an meiner Seite. Die beiden RWE-Reporter Martin Herms und Tizian Canizales.
Hallo. Hi.
Ihr wart beide am Freitag in Wiesbaden im Stadion bei diesem Wahnsinnsspiel. Da wäre man natürlich wirklich gerne dabei gewesen. RWE hat 4:3 gewonnen. Es war wirklich spannend bis zur letzten Sekunde. Das letzte Tor fiel in der Nachspielzeit, die auch 8 Minuten lang ging. Ich fand ganz interessant, in den ersten Spielen dieser, ja zugegeben noch sehr jungen Saison, hat RWE ja immer das erste Tor geschossen, ist noch nie in Rückstand geraten. Diesmal war es andersrum und dann ist es ihnen doch gelungen, das Spiel so zu drehen. Wie habt ihr das vor Ort empfunden? Man hatte ein bisschen das Gefühl, in der zweiten Halbzeit stand eine andere Mannschaft auf dem Platz als in der ersten Halbzeit, oder Martin?
Kann man schon so sagen. Also ich habe das mit sehr viel Stress irgendwie verbunden, ja. Dieses Spiel. So als Reporter kannst du dann so ein Spiel leider nicht so genießen mit so viel Toren in der zweiten Halbzeit. Da hat man natürlich auch noch Aufgaben. Es war ein Freitagabendspiel, also musste dann auch quasi so kurz nach Abpfiff ein Spielbericht fertig sein für unsere Zeitungsleser für die Samstagsausgabe. Ja, und dann tickerst du so ein Spiel und parallel schreibst du noch einen Spielbericht. Da bin ich dann ganz schön ins Schwitzen geraten und vor allen Dingen nach diesem Spielverlauf. Also dann fängst du ja schon während des Spiels an, was zu notieren. Ja. Und nach der ersten Halbzeit sah das gar nicht so positiv aus. Ja. Also das war wirklich richtig schwach, was Essen da gespielt hat. Hatte man Glück, dass man da nicht schon 2-3, möglicherweise 3-0 hinten lag. Und und dann diese zweite Halbzeit, also wie verwandelt.
Gab es eine wütende Ansage in der Kabine?
Da gab es eine richtig wütende Ansage, genau. Also Trainer Kolstein hat gesagt, dass er die Spieler angeschrien hat. Also da wäre ich jetzt gerne an Stelle der Spieler gewesen, muss man dann sagen. Man kennt ja Uwe Kolstein, wie emotional er sein kann. Ja, und dann diese unglaubliche zweite Halbzeit, man dreht das Spiel. So, und dann sind wir wieder beim Spielbericht. Dann schreibst du es wieder sehr positiv, ne? Spiel gedreht, super explodiert in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann geben sie es dann nochmal aus der Hand. Also dann darf natürlich in der Mannschaft auch nicht passieren, ne? Also die einen Anspruch hat, oben mitzuspielen. 3-3, dann denkt man, oh Gott, schon wieder Punkte verschenkt wie in Havelse. Mhm. Und dann gibt's noch mal die finale Antwort. Dann konnte ich wieder alles drehen. Also es war für einen Reporter war es ein stressiger Job, aber war natürlich für die Zuschauer eine unglaublich gute Partie, tolle Stimmung, super Support der RWE-Fans. Das war schon geil, muss man sagen.
Ja, ich sag mal so, ich bin froh, dass ich an dem Tag nur einen Live-Ticker geschrieben habe. Also ich habe dich da auch gut rotieren sehen. Ja, du hast das Spiel im Prinzip richtig und gut zusammengefasst. Genauso war es ja, aber wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich kann mir vorstellen, wie das im Gästeblock gewesen sein muss. Und ja, dass der Müsel dann, gut, darf natürlich nicht so frei zum Schuss kommen da in der 90. Aber den musste auch erstmal genauso ins kurze Eck setzen. War ja nicht besonders hart geschossen, aber sehr platziert. Und ja, das natürlich dann auf die Gästekurve, die für meine Begriffe auch die Stimmungshoheit gegenüber der Heimkurve hatte, akustisch.
Kann man so sagen. Wir saßen ja sehr zentral, da konnten wir das schon ganz gut einschätzen.
Ja, da war natürlich, glaube ich, mal eine ganz gelungene Auswärtsfahrt für die RWE-Fans.
Ja, dann gehen wir direkt mal ein bisschen tiefer in die Analyse.
Szene des Spiels.
Martin, welche Szene möchtest du besprechen?
Also ich habe jetzt keine konkrete Spielszene, die ich gerne besprechen würde, sondern es geht um die taktische Umstellung in der Halbzeit, die dann für meine, ja, natürlich dann auch dieses Spiel entschieden hat. Koshinat musste natürlich irgendwas tun, das habe ich auch im Ticker sofort notiert, irgendwas muss jetzt passieren nach diesem außer müden anschreien. Auftritt, außer anschreien, natürlich, das ist immer eine so eine Sache, die emotionale Seite, aber inhaltlich musste sich natürlich auch was ändern. RWE war komplett ideenlos, war A, defensiv anfällig in der Box, die Verteidigung war nicht gut, hat man auch bei dem Gegentor gesehen und nach vorne hat man irgendwie kaum Ideen gehabt. Marvin Obus zum ersten Mal so auf dieser Position hinter den Spitzen, wirkte so ein bisschen verloren im ersten Durchgang, hatte auch noch eine gute Chance, die er dann vergeben hat. Und dann haben sie umgestellt auf 4-2-3-1 Und das ist natürlich eine Position, die Marvin Obus kennt. Er ist ein gelernter Rechtsaußen, da hat er seine Stärken. Dann ist der an diesem Tag schwache Jasula ausgewechselt worden, auch noch gelb-rot gefährdet. Luca Bazzoli, der auch seine Premiere gegeben hat, ist dann auf die 6 gerückt, hat es da richtig gut gemacht, wie ich finde, an der Seite von Tom Mustier. Und dann ist diese Mannschaft explodiert. Und was RWE da in den 20 Minuten nach der Halbzeit gespielt hat, das war, ich glaube, das Beste, was ich so in den letzten 1-2 Jahren gesehen habe. Das war unglaublich, was das für ein Sturmlauf war. Die haben eine, muss man ja auch mal sagen, eine wirklich gute Wehener Mannschaft, die auch so, das geht ja auch so ein bisschen unter, ne? Das ist keine Mannschaft, die irgendwo im unteren Bereich der Tabelle zu finden sein wird. Da werden es noch einige schwer haben in Wiesbaden. Das war eine richtig ordentliche Truppe. Diese Mannschaft so dermaßen an die Wand zu spielen, hat einfach mal gezeigt, wie viel Potenzial wirklich in dieser Mannschaft steckt. Und wenn dann alles mal funktioniert, dann kam der Mitsuta noch rein über links, absolut überragend. Und klar, da wird sich jetzt Koschinat Gedanken machen müssen, welches denn möglicherweise das bessere System sein wird, um mit einem Spiel zu starten. Aber die Viererkette hat auf jeden Fall Argumente geliefert.
Ich sag mal so, ne, dass du einen Mitsuta und einen Müsel einfach mal noch hinten raus reinschmeißen kannst und die beide noch das Spiel entscheiden, das ist ja auch absoluter Luxus. Und ja, du hast es schon gesagt, Marvin Obus war, denke ich, so das schillerndste Beispiel, der in der ersten Halbzeit vollkommen untergegangen ist und dann nach der Pause gewirbelt hat. Der war torgefährlich, der war präsent, der war da und da hast du einfach gesehen, dass ihm das 4-2-3-1 viel besser tut. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Die Umstellung war genau das Richtige von Uwe Koschinat. Wir haben ja auch, vor der Pause habe ich auch zu dir gesagt, boah, mal gucken, was er sich jetzt einfallen lässt, wie er das jetzt umbiegen will, weil Wiesbaden hätte 2-3-0 führen können, keine Frage. Jasula, du hast ihn angesprochen, der eine Fehlpass, wo er dem Wiesbadener in die Füße spielt und die sofort umschalten und dann nur einen Pfosten treffen. Also hatte er eh Riesenglück, weil wenn du da 0-2 in die Halbzeit gehst, dann weiß ich nicht, ob sie so eine zweite Halbzeit aufs Parkett legen, aber so lief natürlich alles für Essen und ja, war definitiv, stimme ich hier zu.
Tizian, welche Szene hast du mitgebracht?
Ja, ich habe mir das 2-1 rausgesucht, weil das für mich im Prinzip diese Explosivität, die Martin gerade angesprochen hat, in einer Szene perfekt widerspiegelt. Du hattest diesen langen Ball auf Safi, der vielleicht ein bisschen zu lang war, aber Safi ist halt so dermaßen schnell.
Der spielt von Obus, ne?
Ja, genau, ja. Schließt sich der Kreis. Dass er dem Wiesbaden dann noch 2 Meter abnimmt, über die Grätsche springt. Und dann wirklich noch die Übersicht hatte, in den Rückraum auf Mitsuta zu legen. Und da passte dann wirklich alles zusammen. Mitsuta trifft den Ball in leichter Bedrängnis perfekt, setzt ihn in die lange Ecke, keine Chance für Stritzel da im Wiesbadener Tor. Und das war wirklich so dieser RWE-Fußball, dieser Power-Fußball, dieser Hafenstraßen-Fußball, wie wir ihn sehen wollen. Und ich habe zu Martin auch gesagt, wow, was für ein Tor, wie sie das gespielt haben. Das war ein perfekt ausgespielter Umschaltmoment, das hat mir sehr gut gefallen und das war meine Szene des Spiels.
War natürlich eine unglaubliche Aktion von Ramin Safi. Mhm. Ehrlich gesagt, vor dieser Aktion war er überhaupt nicht präsent, er war nicht zu sehen, er ging total unter.
Absolut.
Ist eben nicht so dieser Zielspieler, die Wiener hatten ihn wirklich gut im Griff und haben es irgendwie geschafft, diese Umschaltmomente zu unterbinden. Aber da hat er einmal den Turbo gezündet und das war wirklich also eine wahnsinnige Extraklasse, wie er das macht da um den Gegenspieler rum und dann im perfekten Moment dann noch ablegt. Das ist richtig, richtig stark von ihm und ja, das zeigt seine ganze Qualität. Ne? Natürlich lässt er auch mal was liegen, aber er spielt sich ja immer wieder auch solche Gelegenheiten durch sein hohes Tempo. Und ich bin davon überzeugt, wenn der mal eine ganze Saison vorne drin spielt, dass er mit Sicherheit auf 15 bis 20 Scorerpunkte kommt. Also so gut hat sich der Junge entwickelt.
Wenn du 1, 2, 3 solcher Aktionen pro Spiel hast, dann ist das schon unfassbar wertvoll für eine Mannschaft wie RWE. Also wie gesagt, wenn Safi pro Spiel so ja 1, 2 100-prozentige kreiert und daraus sag mal alle 2 Spieler um ein Tor fällt, dann kommt er auf seine 15 bis 20 Scorer. Und dann ja, muss man natürlich nächsten Sommer gucken, wo es dann hingeht. Ne? Ob mit RWE oder mit einer anderen Mannschaft. Aber gut, das ist jetzt alles Zukunftsmusik.
Und ihr habt es gerade gesagt, 2 Tore durch Spieler, die von der Bank gekommen sind, sagt wirklich was aus, auch über die Qualität des Kaders.
Absolut. Natürlich ist es für Trainer Uwe Koschinat nicht leicht. Aber das ist so ein Problem, das haben auch andere Spitzenmannschaften wie 1860 München, wie Hansa Rostock. Wenn du oben mitspielen möchtest und diesen Anspruch hat, Rot-Weiß Essen, dann brauchst du einfach so einen breiten Kader. Und dann ist es erstmal so die Hauptaufgabe, das alles zu moderieren. Natürlich gibt es da unzufriedene Spieler. Das ging ja alles jetzt schon so ein bisschen los. Und das wird auch sicherlich im Laufe der Saison häufiger der Fall sein. Aber man sieht ja auch, dass man davon extrem profitieren kann. Und das war für mich auch dann noch am Ende die entscheidende Auswechslung, dass Müsel und Meisel, kurz nach diesem 3-3 reingebracht wurde, hatte man vielleicht das Gefühl, oh, jetzt könnte das Ding nochmal komplett kippen.
Das ist ja klar,
die Wehner, die standen Kopf, ne? Da war dann ausnahmsweise mal was zu hören da aus der Kurve von denen. So, und dann bringst du zwei solche Leute rein, ne? Und die haben dann wirklich nochmal dann dieses Spiel zugunsten von RW entschieden. Kelsey Owusu, bei dem wir ja auch in den letzten zwei Wochen viel gesprochen haben, leider auch negativ. Natürlich hat er einen sehr unglücklichen Auftritt dann gehabt, den Havelse, dann dieses heftige Foul gegen Dortmund. Und jetzt hat man mal gesehen, was der Junge wirklich drauf hat, ne? Also ich halte, habe ich schon mal gesagt an dieser Stelle, ich halte viel von diesem Spieler, denn du brauchst solche Leute, die stark im 1 gegen 1 sind. Ne? Der Fußball geht immer mehr wieder hin, weg von der Raumverteidigung zum Mann gegen Mann, und dann brauchst du schnelle, dribbelstarke Spieler, und das ist Kelsey Owusu.
Er ist halt auch körperlich sehr stark, ne?
Genau, das, der ist so klein und stark und schnell, unfassbar schwer zu verteidigen für einen Verteidiger. Und da hat man mal gesehen, wie so eine Mannschaft dann von so einem Spieler profitieren kann. Da ist er wirklich stabil geblieben, hat sich nicht abdrängen lassen, spielt den Ball perfekt zu Mizuta, der weiter auf Müsel. Ja, und wenn du so einen Torben Müsel kurz vor Schluss bringen kannst, das ist natürlich auch eine unglaubliche Luxussituation, ne? Also ich glaube, in 17 von 20 Mannschaften hätte der einen Stammplatz. Torben Müsel, vergessen wir immer, wie gut der Junge ist. Und da hat man die ganze Klasse von ihm gesehen im Abschluss. Wie überlegt er den da rein? Jeder andere wird da draufzimmern.
Klar, und logisch.
Der guckt den Torwart aus und legt den einfach rein, ne? Das ist einfach richtig gut. Und da hat RWE von diesem breiten Kader natürlich profitiert.
Wir haben ja auch gesagt, ne, wenn das Spiel jetzt 3-3 ausgeht, dann sitzen wir ja auch da, gut, wie viele andere wahrscheinlich auch, und fragen uns, was machen wir jetzt damit? Du hast eine Bomben-zweiten Halbzeit gespielt eigentlich. Gibt's das Spiel dann kurz vor Schluss noch aus der Hand bei einer 2-Tore-Führung, wonach es auch überhaupt nicht aussah? Und dann machst du halt hinten raus noch das 4-3 und ja, gut, das ist dann so eine Siegkategorie. Fragt dich am Mittwoch keiner mal, wie er zustande gekommen ist. Die drei Punkte stehen auf dem Zettel und musst jetzt halt deine Lehren draus ziehen. Aber ja, fand ein absolut wahnsinniges Spiel. Also
3-3 wäre eine gefühlte Niederlage gewesen, ja, nach diesem definitiv. Spielverlauf. Nach dem 3-1, da bin ich mir sicher, da wären alle extrem enttäuscht in die Kabine gegangen. Und jetzt hat man sich so diese zwei verlorenen Punkte aus dem Havelse-Spiel wiedergeholt. 5 Punkte, 3 Spiele bei diesen schweren Gegnern. 60 München in Wiesbaden. Ich denke, damit kann man ganz gut leben.
Du hast gerade schon angesprochen, Marvin Obus. Es gab ja zwei Spieler, die diesmal zum ersten Mal in der Startelf standen. Eben zum einen Marvin Obus, der zurückgekommen ist aus Köln, zurück an die Hafenstraße, und Luca Bazzoli, der von Preußen Münster gekommen ist. Haben beide ihr Startelf-Debüt gegeben. Marvin Obus, hast du ja gerade schon ein bisschen angerissen, wie hat er seine Sache gemacht? Ich fand es ganz interessant, auch bei Magenta zu hören, der Kommentator sagte in der ersten Halbzeit, oh, das ist ja immer so schwierig für Spieler, die so eine grandiose Saison gespielt haben beim ersten Mal, und dann kommen sie zurück und dann gibt's so einen riesen Rucksack und die können dem gar nicht gerecht werden und so, und oh. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man aber dann wieder den alten Marvin Obus gesehen.
Genau, absolut.
Ne?
Über die Gründe haben wir ja schon gesprochen. Systemumstellung kam ihm etwas entgegen. Bei Marvin Obus war das eben so, er hatte sich zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt in der Vorbereitung verletzt. Zum Start der Vorbereitung hat Trainer Uwe Koschinat das Spiel aus der Dreierkette heraus einstudiert, was Obus ja nicht so kennt. Er ist ein gelernter Rechtsaußen, bevorzugt im 4-2-3-1, und genau diese wichtige Phase der Vorbereitung hat er eben verpasst, und dann hat man schon gemerkt, dass es da noch Abstimmungsprobleme gab, auch mit Aslan oder mit Safi dann. Und
Kuschel hat ja auch gesagt im Nachgang.
Hat er auch dann gesagt im Nachgang, das lag so ein bisschen daran, und in der zweiten Halbzeit war er richtig gut. Marvin Obus ist ein Spieler, der Rhythmus braucht, der Selbstvertrauen benötigt, und man muss ihm jetzt einfach mal 4, 5, 6 Spiele geben, damit er in seinen Flow kommt. Das hat man ja auch in der ersten Saison bei RWE gesehen, da war er am Anfang jetzt auch nicht wirklich brillant und ist danach richtig in Form gekommen und hat dann eben ganz klar der Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt, und ich bin mir sicher, dass er das auch wieder kann. Man hat sich bewusst für ihn entschieden, man hat ihn geholt, man hat viel dafür investiert, musste viel Überzeugungsarbeit leisten. Das ging ja über Monate fast schon. Die ganze letzte Saison hat man es ja auch schon versucht, ihn zurückzuholen. Und deswegen muss man jetzt auch dann auf ihn setzen und ihm die Zeit geben. Und bei Luca Bazzoli ist es natürlich ähnlich. Auch der kommt von Preußen Münster, war Stammspieler der zweiten Liga, der kommt jetzt nicht mit dem Anspruch, irgendwie ab und zu mal zu spielen, sondern der will ganz klar auch Stammspieler sein und Leistungsträger. Und in der zweiten Halbzeit hat er gezeigt, dass es kann.
Ist halt dann die Frage, für wen es eng wird, ne? Also wenn wir jetzt mal vom System der Viererkette ausgehen, hast du zwei Plätze in der Innenverteidigung, wo er theoretisch spielen kann, und du hast die Doppel-6 aus Jasula und Mustier, wo wir letzte Woche noch gesagt haben, und der Meinung bin ich auch weiterhin, dass du die eigentlich nicht auseinanderreißen kannst. Für mich funktioniert das super. Jasula hatte jetzt einen schlechten Tag in Wiesbaden, musste dann zur Halbzeit auch raus, wir haben es angesprochen, gelb-rot gefährdet, viele Fehlpässe, aber an sich ist das für mich eine super stabile Achse, die ich erstmal nicht auseinandernehmen würde. Ja, und was machst du dann? Also wohin mit Luca Bazzoli?
Ja, das sind so die Luxusprobleme in der Tat, die Trainer Uwe Koschnert natürlich jetzt so hat mit seinem Trainerteam. Ist nicht leicht. Andererseits sage ich, es kommt irgendwann mal der Herbst, es kommen Verletzungen, es kommen Sperren. Dann ist es gut, dann solche Optionen zu haben. Dann haben wir noch gar nicht gesprochen über so Leute wie Gianluca Zwiekowski, den Kosch natürlich auch explizit gelobt hat. Da kann ich mir auch vorstellen, dass der alles andere als begeistert ist. Noch keine Minute, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, bekommen. Also Rot-Weiß ist da schon in der Breite sehr, sehr stark aufgestellt. Natürlich muss sich jetzt mal langsam so eine Achse bilden, auch so eine Stammformation. Es ist super, dass man zwei verschiedene Systeme beherrscht. Das hat man ja auch gesehen im Spiel. Damit hat man die Wehner total überrascht. RWE kann das blind spielen, aber irgendeine Stammformation wirst du jetzt langsam finden müssen. Und das ist jetzt die Aufgabe natürlich des Trainerteams.
Und würdet ihr die beiden wieder in die Startelf stecken beim nächsten Mal?
Schwer, die jetzt rauszunehmen, aber wie Tizian schon sagte, ne, dann sag mal jetzt dem Klaus Jasula, du bist draußen. Der hat jetzt eine schwache Halbzeit gespielt, aber für meine Begriffe hat er vorher hervorragend gespielt. Also gegen Dortmund war er einer der Besten, in Havelse für mich der Beste. Und gut, bei manchen Entscheidungen möchte ich jetzt nicht in der Haut des Trainerteams stecken. Das ist wirklich nicht leicht, aber mein Gott, man hat jetzt eine lange Trainingswoche, das Spiel gegen Aachen ist am Sonntag und da kann man jetzt genug Erkenntnisse sammeln.
Ja, ich wollte nicht entscheiden, kann ich mich nur anschließen.
Ja. Okay, dann gehen wir mal raus aus dem großen Stadion und hin zu einem etwas kleineren Platz in der Bezirksliga. Da gab es ja einen kleinen Aufreger gestern. Jimmy Kaparos spielt aktuell oder soll spielen, sagen wir mal lieber so, für die zweite Mannschaft von RWE. War auch kurz da gestern. Dann aber wieder nicht mehr. Was war los, Martin? Wo ist er gewesen?
Ja, eine ganz kuriose Geschichte. Ich war jetzt nicht am Platz, habe aber so die Nachrichten dazu bekommen. Dann habe ich am Vormittag mitbekommen, okay, Kaparos soll in der zweiten Mannschaft spielen. Das hat mich natürlich schon etwas überrascht, dass ein Spieler aus der dritten Liga in die Bezirksliga abgestellt wird. Ist natürlich ein rapider Abstieg und kommt natürlich jetzt bei so einem Spieler erstmal nicht gut an. Also ich finde es auch schwierig, dann solche Maßnahmen durchzusetzen in so einer Amateurklasse. Also wenn wir jetzt vom Profibereich sprechen, sagen wir von der Bundesliga in die Regionalliga, dritte Liga, dann kann man das rechtfertigen. Man darf nicht vergessen, man hat da ja auch da eine feste Mannschaft in dieser Bezirksliga-Truppe. Ja. Das sind alles Essener Jungs, das sind keine Profis, das sind Amateurfußballer, die Bock haben, für RWE zu spielen. So, und die kommen dann zum Spiel und bekommen da jetzt jemanden vor die Nase gesetzt, der lieber in der Eisdiele wäre als auf dem Fußballplatz. So, und der da bocklos hinkommt und da sicherlich keine Lust hatte zu spielen. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er die Verletzung vorgetäuscht hat, denn das kam nämlich letztlich dazu. Er hat sich warm gemacht und musste dann wohl raus, Hüftbeuger. Alles klar, Thema war erledigt. Musste ich erstmal schmunzeln, als ich die Nachricht erhielt, dass er jetzt doch nicht spielt. Er ist nicht zum Einsatz gekommen. Der Hintergrund ist klar, Jimmy Kaparos spielt in der ersten Mannschaft keine Rolle mehr. Man hat ihm ganz klar signalisiert und gesagt, du kannst dich nach einem anderen Verein umschauen. Und offenbar gibt es da etwas wenig Bewegung von Seiten des Spielers. Mhm. Ist noch nichts passiert und da wird man ihm wohl gesagt haben, komm, dann kannst du dich auch nochmal nützlich machen und in der zweiten aushelfen. Mhm. So, und das hat jetzt natürlich alles andere als gut funktioniert. Ich finde, das hätte man sich auch klemmen können. Weil letztlich hat man natürlich da auch ein schlechtes Bild abgegeben als Verein mit so einer Aktion. Und aber es geht natürlich auch anders. Dion Berischer, der den Verein auch verlassen soll, hat zuletzt freiwillig in der zweiten Mannschaft mittrainiert, um sich fit zu halten. Und was man so gehört hat aus der Mannschaft, hat auch einen richtig guten Eindruck gemacht, überhaupt nicht abgehoben, total kollegial, sagte man, super Typ. Und was wir nicht vergessen dürfen, Malte Brünning, dritter Torwart der ersten Mannschaft, hat auch freiwillig am Sonntag mitgespielt. Und hat dann auch noch Support von Jakob Golz und Wienand erhalten. Das ist auch eine positive Geschichte. Also das, was dann hängen geblieben ist, das Positivste an dem Tag. Das zeigt ja auch, dass die Mannschaft intakt ist. Ne? Also man kann es auch anders lösen. Und Jimmy Kaparos hat mit der Aktion sicherlich jetzt nicht Eigenwerbung betrieben.
Muss halt aufpassen, dass es nicht unschön auseinandergeht, ne? Weil man stelle sich mal vor, er fände jetzt keinen neuen Verein und es käme keine Vertragsauflösung zustande oder wie auch immer man das dann lösen will. Und dann musst du den halt ein Jahr irgendwie entweder auf Tribüne setzen oder in die Bezirksliga. Ist jetzt beides nicht die optimale Lösung. Du sagst es, die haben auch eine eingespielte Truppe. Das ist halt, ich meine, so, wir sprechen viel über zweite Mannschaften in der Regionalliga und dass die Attraktivität drunter leidet. Man schaue sich die Regionalliga West an mit 7 Zweitmannschaften. Aber das ist halt genau die Sache. Wird er jetzt in Bochum spielen, dann könnte er halt vierte Liga spielen. Und bei RWE, wenn er in die Bezirksliga geht, hat er irgendwie keiner was von. Weil der ist natürlich für die Bezirksliga viel zu gut. Ihm bringt das, außer dass er fit bleibt, überhaupt nichts. Und muss man einfach jetzt glaube, es wäre für alle Seiten das Beste, wenn man da einen neuen Verein findet, aber ist natürlich leichter gesagt als getan. Ne? Muss sich erstmal einer finden, muss er erstmal Lust drauf haben und müssen natürlich auch noch die Modalitäten mit RWE geklärt werden.
Es geht um Geld, ist doch völlig klar. Er wird ein Angebot bekommen von Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen wird sicherlich nicht das volle Jahresgehalt anbieten. So, und der Spieler muss natürlich für sich wissen, was ist jetzt, was brauche ich jetzt, ne? Also der ist ja auch jung. Ich glaube, der ist 23 oder 24.
Ja, sowas,
ne? Und kannst dir jetzt nicht in dem Alter erlauben, dann ein Jahr auf der Tribüne zu sitzen. Also der wird dieses Angebot schon irgendwie annehmen müssen, ne? Und es muss ja für ihn weitergehen. Also es ist durchaus ein talentierter Spieler, auch wenn er jetzt nicht überzeugen konnte im ersten Jahr bei RWE. Aber der kann sich jetzt nicht erlauben, da ein Jahr jetzt rumzuhängen, ne? Also irgendeine Lösung muss da auf jeden Fall getroffen werden. Aber Fakt ist, bei der Vereinssuche hat ihm das jetzt am Sonntag nicht geholfen.
Ja. Wenn es weitergeht, dann werdet ihr es auf jeden Fall auf watz.de und reviersport.de lesen. Dann gehen wir mal weiter.
Top-Thema der Woche.
Zu unserem, ja, eigentlich Lieblingsthema seit Anbeginn dieses Talks, die Stürmersuche. Das Transferfenster ist noch kurze Zeit offen. RWE schaut sich weiter um und wir haben mal wieder einen Namen, den wir besprechen können. Welcher Name ist das, Martin?
Genau, es ist Maximilian Bräunig vom 1. FC Heidenheim, Stürmer aus der Fußball-Bundesliga. Das ist die Info, dass RWE mit der Spielerseite, also mit dem Berater und wohl dem Spieler auch gesprochen hat. Ist natürlich ein sehr, sehr hohes Regal, in das RWE da greifen will. Der Spieler hat in der letzten Saison 13 Bundesligaspiele gemacht, auch 2 Tore erzielt. Ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, so einen Transfer zu realisieren. Er hat noch Vertrag bis 2027. Am ehesten würde da, glaube ich, ein Leihgeschäft in Frage kommen. Aber klar ist, RWE versucht einfach alles, ne? Also man möchte sich verstärken, man möchte auch nicht irgendeinen Stürmer holen, weil bevor man irgendeinen holt, der den Kader nochmal ergänzt, dann sollte man lieber gar nichts machen, weil man eigentlich vorne auch genug Möglichkeiten hat. Man hat Potocznik, man hat Jansen, man hat Safi.
Martinovic ist noch da,
können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Man hat gesehen, dass auch ein Torben Müsel oder ein Ahmed Aslan mal für Phasen des Spiels ganz vorne spielen können aufgrund ihrer Spielintelligenz und Abschlussstärke. Aber Fakt ist, man möchte noch etwas machen und ich habe auch Trainer Uwe Koschin hat mal im Trainingslager gefragt, warum eigentlich, und er hat mir das dann so erklärt, er sagte, wir haben Winzheimer verloren, wir haben Dumbuya abgegeben und haben ja Potocznik und Jansen geholt, also 1:1, ne, ersetzt. Und man wollte ja eigentlich im letzten Winter sowieso noch einen Stürmer holen, hat es aber damals nicht geklappt mit Jansen. So, also es soll auf jeden Fall noch ein neuer, klassischer Neuner kommen und da schaut man sich momentan überall um. Da ist Finn Lakenmacher von Darmstadt 98 noch ein Thema, der jetzt auch wieder nicht im Kader stand. Yannick Mause ist ein Dauerthema. Da hat man jetzt mal wieder angefragt, nachdem es da so ein bisschen, nachdem das ein bisschen ruhig geworden ist um ihn. Also man möchte auf jeden Fall etwas machen, hat da jetzt noch eine Woche Zeit. Und ich gehe schwer davon aus, dass das Rot-Weiß noch einen Stürmer präsentieren wird.
Ja gut, alle drei genannten Kandidaten eint natürlich, dass sie jetzt bei ihren Mannschaften sehr wenig gespielt haben. Zuletzt. Was irgendwie auch logisch ist, wenn wir über eine Leihe oder gar einen festen Transfer in die dritte Liga sprechen. Also du wirst jetzt da keinen Stammspieler von Darmstadt oder Heidenheim kriegen, das ist auch klar. Wir haben im Auto auf der Rückfahrt auch lange genug diskutiert, hatten ja auch genug Zeit.
Stimmt.
Ja. Das war bestimmt toll.
Ja, war super. Weil ich bin der Meinung, dass RWE einfach noch einen Torjäger braucht. Also Martin sagte zu Recht, wenn, da müssen sie einen Kracher holen, weil sie haben Chuba Potocznik, sie haben Marek Jansen und sie haben auch noch Dominik Martinovic. Und wenn du dann noch einen holst, dann muss da schon eine Kategorie höher sein, sonst kannst du es halt auch bleiben lassen. Also weil wir haben nämlich auch gesagt, klar, du kannst einen Aslan und einen Müsel vorne drin spielen lassen, aber auf Sicht brauchst du einfach noch einen Torjäger für mich. Du brauchst noch einen Brecher, den du vorne reinstellen kannst, wenn du auch mal 1-2 hinten bist und der dir einfach auch mal so eine Flanke auf 1,88 Metern dann wegmacht.
Also so diesen zentralen, kopfballstarken Mittelstürmer.
Ja. Genauso einen.
Den braucht man auf jeden Fall, das hat man dann gesehen bei so Spielen wie in Havelse, möglicherweise jetzt Sonntag Alemannia Aachen. Da gibt es sicherlich genug Gegner, die ganz klar wissen, dass RWE seine Stärken im Umschaltspiel hat. Die wissen ja ganz genau, was Safi für ein Tempo hat. Und wenn man da ein bisschen tiefer steht, dann braucht man eben noch ein anderes Element. Aber dann frage ich mich natürlich, warum hat man Marek Jansen verpflichtet? Ja. Warum hat man Jakacua Potocznik verpflichtet? Ne? Das sind ja genau zwei gelernte Neuner. Marek Jansen ist eben dieser Kopfballspieler. Ich hatte das schon mal gesagt, ohne ihm nahe treten zu wollen, aber bisher konnte er jetzt noch nicht so überzeugen. Man hat eben gemerkt, dass er ein schwieriges zweites Halbjahr gehabt hat in Meppen. Es hat ja dann letztlich nur Verlierer gegeben, dass er nicht wechseln durfte. Ja. Er war verletzt, hatte wenig Spielpraxis, war nicht in Form. So, und jetzt war er wieder verletzt nach diesem Havelse-Spiel, wo er mir eigentlich in den 10 Minuten ganz ordentlich gefallen hat. Potocnik war früher auf seiner Position in seinem Alter einer der talentiertesten Stürmer in Europa. Also da haben die Kölner ja nicht umsonst sich in solche Schwierigkeiten gebracht und ihn so lange unter Vertrag genommen. Man hält schon was von ihm. Ich habe ihn auch beobachtet in der Vorbereitung. Er hat da zwei Spiele gemacht und hat da sofort, glaube ich, nach ein paar Minuten getroffen. Gegen Magdeburg sogar sehr sehenswert. Also der hat schon was drauf. Aber natürlich ist es eher so eine Art Experiment bei beiden. Ne? Also der eine kommt aus der Regionalliga, der andere ist jung, entwicklungsfähig und ist jetzt vielleicht noch nicht der Stürmer, der dir jetzt sofort weiterhelfen kann. Und deswegen sucht man. Aber Fakt ist, es ist schon noch ein ordentliches Angebot da. Mhm.
Du hast es gerade so schön gesagt, Martinovic ist noch da, zumindest. In Wiesbaden war er nicht da, da hatte er Rückenprobleme. Er ist aber nicht so gesichert, dass er die ganze Saison noch für RWE spielen wird, oder?
Nee, also ich glaube, dass Dominik Martinovic den Verein in der kommenden Woche noch, also in dieser Woche noch verlassen wird. Das ist noch nicht sicher. Fakt ist, dass der Spieler unzufrieden ist mit seiner Situation, auch aktuell nach aktuellem Stand weg möchte. Und da muss man jetzt eine Lösung finden. Also Rot-Weiß Essen wird ihm auch keine Steine in den Weg legen. Ich finde es irgendwie schade, weil ich viel von dem Spieler halte und rückblickend muss man auch sagen, hat er auch sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, dass Rot-Weiß Essen die Wende gelungen ist in der Rückrunde. Ne? Er hat zwar keine Tore erzielt, aber er hat mit seinem Selbstvertrauen, mit seiner Spielweise auch viel Schwung reingebracht.
Sieben
Assists, hat geackert. Ja. Er ist bei den Fans sehr beliebt und ich glaube nach wie vor, dass ein Dominik Martinovic dieser Mannschaft helfen könnte, wenn man ihn denn entsprechend nach seinen Stärken einsetzt. Er ist kein Zielspieler, das hat man in Havelse gesehen. Keiner, den du hoch anspielst, sondern...
Wo wir da beim Thema wären.
Ich finde ihn am besten hinter einer klaren Spitze. Er sagte auch immer, ich kann neben einem großen Stürmer spielen, ich kann über einen Flügel spielen. Aber irgendwie hat man ihn auf diesen Positionen jetzt noch nicht so wirklich spielen lassen und ihm da eine Chance geben. Er braucht auch natürlich Rückendeckung. Und ich glaube, das war der Knackpunkt nach dieser überragenden Vorbereitung, wo alle dachten, jetzt startet jetzt durch. Dass er dann gegen 60 draußen sitzt, hat so ein bisschen das Genick gebrochen.
Genau das war für mich der Punkt, weil dann kommst du in so eine Spirale, wo du dann gegen Havelse in der Startelf stehst, aber sozusagen direkt liefern musst, anstatt dass du gegen 60 direkt in der Startelf stehst und dann auch mal 1, 2, 3 Spiele Zeit hast. Weil wir haben es ja gesehen, jetzt in Havelse, klar hat er seine Ansätze gehabt, aber ist letztlich nichts bei rumgekommen. Ja, und dann bist du an so einem Punkt so, dann ist er jetzt ausgefallen gegen Wiesbaden und dann reden wir davon, dass er nach einer überragenden Vorbereitung bei 3 Spielen im Wesentlichen nur einen nennenswerten Einsatz hatte und da kam nichts bei rum und dann ist die Vorbereitung halt schon wieder dahin.
Absolut. Ist natürlich jetzt die Frage, wie geht jetzt sowas vonstatten? Ne? So ein Wechsel. Klar ist, dass es ein paar Interessenten gibt. Dominik Martinovic ist immer noch ein Name in der dritten Liga und es gibt auch Interessenten. Wir haben von 1860 München berichtet. Das ist so ein bisschen so die naheliegendste Option für ihn. Da ist sein alter Vertrauter, Trainer Patrick Löckner, der ihn auch in Mannheim trainiert hatte. Da hat er seine beste Zeit gehabt und da gibt es auch Interesse, da gibt es auch schon einen Austausch. Ist natürlich jetzt so die Frage, wie löst man so eine Geschichte finanziell? Also ich glaube nicht, dass Rot-Weiß Essen erwarten kann, dass sich jetzt ein Verein findet, der eine Ablösesumme für Martinovic bezahlt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man ihn loswerden möchte, dann wird man ihm noch ein bisschen Geld an die Hand geben müssen. Martinovic ist jemand, der zu den besseren Verdienern gehört innerhalb der Mannschaft. Und klar ist natürlich auch, dass der Spieler seine Ansprüche ein bisschen zurückschrauben muss, was das Finanzielle angeht. Der hat jetzt auch nicht zwei glückliche Jahre gehabt in Kroatien, bei Slaven Belupo oder vorher in Elversberg, jetzt in Essen nicht getroffen. Auch er wird natürlich seine Ansprüche zurückschrauben müssen. Und da muss man schauen, ob man sich dann da einigen kann, ne? Sprich zwischen RWE, Martinovic und eben dem aufnehmenden Verein.
So ist es.
Okay, dann schauen wir jetzt noch nach vorne. Am Mittwoch steht erstmal das Niederrhein-Pokalspiel gegen Solingen an. Das sollte doch hoffentlich kein Problem sein. Und dann geht's am Sonntag gegen Alemannia Aachen. Was erwartet ihr da für ein Spiel?
Ja, also Alemannia Aachen, wir hatten es gesagt, wenn RWE jetzt in Wiesbaden nicht gewinnt, dann ist gegen Aachen direkt mal richtig Dampf auf dem Kessel mit einem oder zwei Punkten nach 3 Spielen. Ja, so gehst du jetzt in ein Heimspiel. Du beendest den Spieltag nächsten Sonntag, könntest dann wieder in der Position sein, dass du dich ins obere Tabelle, also nach ganz oben, ich sag mal so Top 5 wieder schiebst. Ja. Alemannia Aachen auch einen ganz unruhigen Sommer gehabt. Also wurde jetzt gerade bekannt, Rachid Azouzi, der Sportgeschäftsführer, hat ja, eine unangenehme E-Mail bekommen. Was genau drin stand, hat er nicht gesagt, aber war von bösartigen Leuten die Rede, die sowas schreiben. Hintergrund ist einfach, Alemannia Aachen hat einen sehr kleinen Kader. Die hatten jetzt auch einen schlechten Saisonstart. Die haben einen Punkt nach drei Spielen, sind Vorletzter, haben jetzt natürlich auch, wie das so ist, wenn du so in einer Negativspirale bist, haben sie jetzt gegen 60, 89 Minuten lang stand es 0-0, am Ende stand es 0-2. Mhm. Und die suchen einfach immer noch händeringend Neuzugänge. Also die haben jetzt einen geholt, aber das ist ja noch viel zu wenig. Also das ist eigentlich schon seit Spieltag 1 Dauerthema, dass auch der Trainer Benedetto Muzzicato schon mehrfach gesagt hat, dass er sich einfach mehr Intensität im Training wünscht, mehr Konkurrenzkampf und dementsprechend halt auch ja Neuzugänge, weil der Kader einfach sehr klein ist. Die konnten sogar ihre Bank nicht mal voll machen. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz großes Problem in Aachen. Da suchen die auf jeden Fall noch. Und ja, bei denen ging das auch alles andere als geräuschlos vonstatten. Und das ist natürlich ein Heimspiel. Das ist RWE klarer Favorit. Und das sind halt die Spiele, wenn wir davon reden, dass RWE Ambitionen hat, dass RWE oben mitspielen will, dann musst du das ohne Wenn und Aber gewinnen. Also gibt's keine zwei Meinungen. Sonntagabend, Hafenstraße, ja. Flutlicht, ja, wieder schwarz-gelb, sag ich mal. Ne? Ich hatte es ja so schön beschworen gegen Dortmund. Musst du ganz klar gewinnen. Also
zwei Sätze final noch von mir dazu. Ich glaube, dass es auf Seiten von RWE dann doch noch einen Schuss extra Motivation geben wird. Man sollte ja bei solchen Vergleichen nicht immer in die Vergangenheit schauen, aber ich glaube, in dem Fall muss das sein, denn das Spiel in Aachen letzte Saison, das war so der Tiefpunkt, wie ich finde, letzten schwierigen Saison. Da hat man das Spiel 2-0 verloren, hätte auch deutlich höher verlieren können, ist verspottet worden, hat einen absolut enttäuschenden Auftritt hingelegt und danach ging es ja dann bergauf. Das Hinspiel am ersten Spiel hat man auch verloren. Ich glaube, da kann man dann noch Wiedergutmachung betreiben. Wäre auf jeden Fall jetzt der passende Zeitpunkt.
Ja, also RWE ist für mich klarer Favorit. Brauchen wir eigentlich nicht drüber reden.
Ja, wir hoffen, dass sich das so bewahrheitet. Auf jeden Fall reden wir nächste Woche wieder im Talk darüber und freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, speichert uns gerne ab, gebt uns eine Bewertung, folgt uns auf eurer liebsten Podcast-Plattform oder bei YouTube. Und ich bedanke mich bei euch beiden Talk heute. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann, ciao aus Essen.
Ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.